diese Hoffnung Realität wird. Und damit fange ich an, das Ganze nicht nur als Gedanken zu nehmen, sondern in die Wirklichkeit umzusetzen. Das sind die ersten Gedanken dazu. Das Umsetzen muss natürlich dann noch kommen. Aber wenn ich mir richtig Gedanken mache, wie kann ich das dann umsetzen? Was kann ich dafür tun? Dann nehme ich das ernst. Dann ist das für mich nicht nur einfach ein Gedanke, der wieder verfliegt nach 3 Tagen, so wie die guten Vorsätze am Anfang des Jahres. Ne? Kennen wir. Peter hat ja einen genannt. Wir können ja mal in einem Jahr fragen, was daraus geworden ist, wenn er sich traut. Ich hoffe, ich denke dran. Aber du hast eine gute Frau, die weiß das noch. Das heißt, die nagelt dich fest. So, aber wenn ich mir schon konkret Gedanken mache und dann auch Schritte sage, so wie mache ich das? Ja, dann komme ich dem Ganzen näher. Vorausgesetzt, es ist eine realistische Hoffnung. Eine dritte Frage scheint mir ganz wichtig noch zu sein. Was hat das für Konsequenzen, wenn ich diese Hoffnung umsetze? Also wenn ich etwas daran tue, dass diese Hoffnung Wirklichkeit wird. Was hat das für Konsequenzen für mich? Also mir überlege, was hat das, also das ist auch, wenn ich jetzt an Peters Hoffnung denke, dass er sagt, so ich will nichts außer Gottes Wort lesen, dann ist das erstmal eine Herausforderung, denn Peter hat das ja eben auch gesagt, dass das im Moment noch nicht so ist. Ja? So, es ist erstmal eine Herausforderung für ihn, aber wenn du nicht siehst, was das für ein Ziel, was das für eine Wirkung, was das für eine Konsequenz hat, dann ist das noch nicht unbedingt Antrieb, sondern erstmal schwer. Aber wenn ich sehe, was hat das denn für ein Ziel, was will der Herr damit erreichen, warum sagt er mir das, warum fordert er mich da heraus? Dann, so, wenn ich das aber weiß, wenn ich das merke, und ich glaube, das können wir uns an 2 Fingern ausrechnen, wenn ich nur das Wort Gottes lese und nichts anderes, was das für eine Wirkung auf uns hat. Wir lesen die Wahrheit. Die Wahrheit gewinnt in uns Gestalt. Wir werden viel mehr wahrnehmen, was der Herr tun will, in mir, durch mich. Ich kann die Welt ganz anderes beurteilen, wenn ich das Wort Gottes als Maßstab in mir habe. Und es ist eben nicht so, ich habe es nur bei mir, sondern ich habe es in mir. Und das bewirkt das eben. So, das nehme ich jetzt, ist natürlich ein tolles Beispiel. Das war auch eine tolle Vorlage. Peter, danke dafür. So, aber es gibt auch andere Konsequenzen. Wenn ich mir überlege, so, ich nehme jetzt mal nicht Helga, sondern wenn jemand krank ist und sagt, ich möchte gesund werden, ganz bewusst jetzt mal nicht Helga, ich weiß, dass Helga wirklich Schmerzen hat und ich wünsche ihr wirklich, dass diese Hoffnung real wird, dass sie gesund wird. Aber es gibt Menschen, die haben, die pflegen ihre Krankheit und jammern darüber. Deswegen sage ich ausdrücklich, ich meine jetzt nicht Helga, weil Helga so gesagt hat, sie wollte die Schmerzen. Aber es gibt Menschen, die lieben ihre Krankheit, weil sie dann Aufmerksamkeit kriegen. Und die Konsequenz ist, wenn sie heil werden, wenn sie das auch äußern, sie werden heil, dann ist die Aufmerksamkeit nicht mehr so groß. Das ist eine Konsequenz, mit der man sich auseinandersetzen muss. Oder ich habe zum Beispiel die Hoffnung, dass sich in diesem Jahr ganz viele Leute bekehren. Das ist meine fromme Hoffnung, sage ich mal. Das andere ist meine private. So. Das ist die fromme Hoffnung. Ich habe ja mehrere Hoffnungen, darf ich ja auch. So, aber was heißt denn, wenn sich viele Menschen bekehren? Dann hat das Konsequenzen. Da kommt richtig viel Arbeit auf uns zu. Die sich neu bekehren, die haben die meisten Schwierigkeiten in der Regel. Da ändert sich was in ihrem Leben und da sind die Herausforderungen da und die haben damit zu kämpfen und die brauchen jemanden, der sie dabei begleitet und durchträgt und sie lehrt, sie Jüngerschaft lehrt und so weiter. Das kostet dich richtig Arbeit und Kraft. So bin ich mir dessen bewusst. Will ich das tun? Das muss ich mich fragen, wenn ich diese Hoffnung habe. Ja? Und dann wird auch das, wird dieser Gedanke konkret und ich sage, ja, ich stelle mich dazu. Oder ich habe auch die Hoffnung, dass viel Heilung passiert zum Beispiel. Aber Jesus hat mich irgendwann mal gefragt, so bist du dir auch klar darüber, was das bedeutet? Das bedeutet auch Schmerzen. Für dich auszuhalten, dass jemand nicht heil wird. Und dass du, trotzdem du siehst, es wird nicht jeder heil, betest du trotzdem weiter. Das ist auch eine Glaubensherausforderung, in der stehen wir. So, habe ich diese Hoffnung, das hat auch Konsequenzen für mich. Und darüber muss ich mir klar sein. Oder mal ein anderes Beispiel, wenn ich die Hoffnung habe, dass meine Finanzen richtig, also ich gute nicht nur Versorgung habe, sondern wirklich was über habe. Das ist ja erstmal eine durchaus berechtigte Hoffnung, die auch nicht falsch ist, ne? Oder? Aber wenn die sich erfüllt, diese Hoffnung, dann hat das auch Konsequenzen. Und die sind nicht unbedingt so leicht. Ja, ich habe Geld für alles das, was ich mir wünsche. Aber ich habe auch eine Verantwortung. Zumindest ich habe eine Verantwortung und du auch. Wenn du Jesus folgst, hast du eine Verantwortung, dass dein Besitz, der ist dir gegeben, damit verantwortungsvoll umzugehen. Das ist nicht nur, um deine Wünsche zu erfüllen, sondern das zu tun, was der Herr von dir möchte. Wir sind doch nicht einfach nur für uns unterwegs. Der Jesus hat doch auch einen Anspruch an uns. So, und da muss ich schon fragen, bin ich bereit, das zu tun? Bin ich bereit, eben das Geld auch für das einzusetzen, was der Herr mir sagt? Gehört mit dazu. So, das waren so meine Gedanken dazu. Jetzt kommen auch biblische Gedanken. Worauf gründet sich deine Hoffnung? Also ich habe eben viele fromme, ich meine das nicht negativ, ich finde fromme Hoffnungen sind super, dürfen sein. Ich glaube, ihr habt noch mehr Hoffnungen, auch ganz private und ganz eigennützige, und die sind genauso berechtigt. Ja, das will ich überhaupt nicht abwehren. Und bei den frommen Hoffnungen oder auch bei den eigenen Wünschen, die so vielleicht im ersten Moment eigennützig scheinen, ja. Worauf gründet sich das? Auch da die Frage, habe ich einen Grund dazu, das zu hoffen? Und den besten Grund, den wir haben können, ist das Wort Gottes. Die Zusagen, die Verheißung im Wort Gottes. Das ist der beste Grund. Wenn ich das habe, dann habe ich einen festen Grund. Dann kann ich darauf bauen. Und dann kann aus der Hoffnung auch Glaube werden. Glaube ist nämlich der nächste Schritt nach Hoffnung. Glaube heißt ein Festhalten an etwas, was ich noch nicht sehe. Da wird uns Peter bald nochmal mehr drüber erzählen. Hat er mir schon verraten, deswegen. Zum Beispiel, wir haben manchmal Hoffnungen, die nicht in der Bibel stehen. Wenn ich zum Beispiel die Hoffnung habe, von allem Leid und von allem Schmerz erlöst zu werden, zu Lebzeiten, dann habe ich da keine biblische Begründung für. Ich habe die Hoffnung, dass Heilung geschieht. Das will ich in keiner Weise in Abrede stellen, sonst würde ich auch für Helga nicht beten. Ja? Und das tue ich gerne, auch nachher noch, Helga. Aber ich habe keine wirkliche Verheißung, dass jegliches Leid und jeglicher Schmerz zu Lebzeiten uns weggenommen wird. Die Verheißung ist, dass er uns weggenommen wird, aber nicht unbedingt zu Lebzeiten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wenig hoffnungsvoll. Aber das ist so. Das ist eine Tatsache und da muss ich mich einfach, auch muss ich ehrlich sein mit mir. Wir haben gerade vorhin, wir sind ja heute erst nach Hause gekommen, wir haben vorhin noch mit unseren Freunden darüber unterhalten, dass es immer mehr dahin geht, dass Eltern ihren Kindern keine Herausforderung mehr zumuten. Sondern sie wollen, dass den Kindern in jeder Hinsicht gut gehen, keine Grenzen setzen, sondern die dürfen tun, was sie wollen. Und die kriegen, was sie wollen. Und da so, und aber auch in jeder anderen Hinsicht Gutes tun. Gisela hat vorhin davon gesprochen, wie viel Not in Laos und Kambodscha noch herrscht. Uns geht's gut hier. Wir haben uns da richtig dran gewöhnt. Du kannst aber auch in Not durchaus leben und Dinge schätzen, die wir schon als selbstverständlich erachten. Und ich glaube, manches Mal ist das besser, manche Dinge mal darauf zu verzichten. Das tut einem gut. Ich will da gar nicht zu viel zu sagen, aber deswegen auch manches Mal Schmerz und Leid kann der Herr gebrauchen, uns zu reinigen und gesünder zu machen. Ich lese uns eine Bibelstelle, die findet ihr auch hinten auf den Zetteln drauf, damit ihr die nicht vergesst und nochmal ganz in Ruhe lesen könnt. Römer 8, Vers 18 bis 25. Paulus schreibt uns dazu was zu Hoffnung. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit, das überlegt euch, das waren 2000 Jahre her, aber ich glaube, das können wir heute noch genauso sagen, die Leiden der jetzigen Zeit. Wir haben andere Leiden, aber die Leiden der jetzigen Zeit. Im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Diesen Blick finde ich so fantastisch. Den verlieren wir so häufig, wenn wir nur auf uns, auf hier und jetzt und gerade im Moment gucken. Dann finden wir so viel Not, finden wir so viel Leid, worüber wir klagen können. Gisela hat das vorhin so ein bisschen deutlich gemacht, als sie gesagt hat, als ich dieses Leid, diese Not in Kambodscha gesehen habe, für die ist das nicht unbedingt diese Not und Leid, aber im Vergleich zu dem, was wir leben, ist das Not und Leid. Für die ist das normal. Und da kriegt man ein bisschen anderen Blick. Und Paulus hat hier auch diesen anderen Blick. Wir leben 70, 80, 90 Jahre. Und wir klagen darüber. Wir haben die Ewigkeit vor uns und da ist uns verheißen, dass es wirklich kein Leid und kein Schmerz mehr da ist. Da werden wir nicht mehr vor Herausforderungen stehen, keine Versuchung mehr und gar nichts. Nichts Böses mehr wird uns dort geschehen. Und das ist die Ewigkeit. Das haben wir vor uns und das ist uns sicher. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier erleben, ist das doch so viel mehr. Ein solch großes Geschenk. Und diesen Blick zu haben und uns mal wieder neu zu fokussieren, das hilft uns, wirklich die Hoffnung auf das auszurichten, worum es geht. Das heißt nicht, wir dürfen nicht hier auch schon Gutes erwarten von Gott, aber eben nicht in der Fülle, wie wir sie in der Herrlichkeit haben. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Sind wir uns der Herrlichkeit bewusst? Ich musste vorhin so dran denken, als wir Abendmahl gefeiert sind. Sind wir uns eigentlich darüber bewusst, was das heißt, Jesus in uns zu haben? In dir zu haben? Welche Kraft, welche Nähe, Gottes Nähe. Gott wohnt in dir, er ist in dir. Die Vergebung, was Ingrid auch gesagt hat, die Vergebung, dass wir begreifen, was das für uns bedeutet. Das ist doch Hoffnung. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Und das erleben wir und leiden wir, darunter leiden wir. Ohne, dass sie etwas dafür kann. Fand ich interessant. Ohne, dass sie etwas dafür kann. Sie musste sich dem beugen, der sie unterworfen hat. Allerdings hat sie eine Hoffnung. Auch die Schöpfung wird von der Versklavung in die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Was wir erleben ist Vergänglichkeit. Deswegen auch viel Leid und Schmerzen, auch im Alter, das gehört dazu. Das ist die Vergänglichkeit, unter der wir noch versklavt sind. Aber wir haben diese Hoffnung auf das ewige Leben. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Ja, wir jammern manchmal tatsächlich so. Aber nicht nur das, auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist gegeben hat, als Vorschuss auf das künftige Erbe. Auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Geht es irgendjemandem nicht so? Ihr seid noch alle zufrieden mit eurem Körper? Ihr seid noch zu jung. Unser Körper ist begrenzt und wir haben unsere Begrenzung. Ihr seid noch alle müde von heute Nacht, ich weiß. Ach so, habe ich mich vielleicht auf verkehrt ausgedrückt, genau. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Macht euch mal diesen Gedanken bewusst. Hoffnung heißt, sie ist noch nicht erfüllt. Wir stehen noch davor. Das ist das, was ich vorhin sagte. Da sind noch Gedanken. Die sind noch keine Wirklichkeit. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Das hat man schon. Wenn wir aber auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. So, das, was uns verheißen ist im Himmel, darauf warten wir geduldig, bis es sich erfüllt und ertragen die Dinge, die hier sind. Manches können wir nicht anders als ertragen. Und manches können wir beten, dass es sich ändert. Und bei manchen, zumindest bei Hoffnungen, wo wir uns etwas dran tun können, können wir auch was dran tun, bis es sich erfüllt. Die Verheißung, die der Herr uns schenken will, darauf können wir warten, bis sie erfüllt werden, zur rechten Zeit. Und ich glaube, dass Gott immer die rechte Zeit hat, die richtige Zeit. Ich finde, diese Bibelstelle lenkt den Fokus in eine etwas andere Richtung, als ich sie natürlicherweise habe, sag ich mal so. In diese göttliche Richtung. Ich lebe nicht nur im Hier und Jetzt, sondern ich lebe in einem Leben, was auch eine Zukunft hat. Und wenn ich die mit im Blick habe, dann relativiert sich so viel, was ich jetzt erlebe, worüber ich jetzt klage, worüber ich jetzt jammere. Und ich habe Hoffnung. Ich habe einen großartigen Gott, einen allmächtigen Gott. Und all das, was Schlimmes um mich herum passiert oder was sich ändern soll, das hat er in seiner Hand. Und er verliert das nicht aus seiner Hand. Und es wird nichts kaputt gehen. Es wird nichts mich zerstören. Es wird mich nicht kaputt machen. Sondern ich darf Hoffnung haben, weil er da ist. Und er hat uns eine gute Zukunft geschenkt. Mir hilft das, als ich diese Bibel stelle, mir hilft das, die Not im Hier und Jetzt zu ertragen und durchzutragen. Kommen wir zur Befürchtung. Wer von euch hat Befürchtungen? Mir ist übrigens so bewusst geworden, auch was Peter gesagt habe, bei der Hoffnung, die er ausgedrückt hat, schwingt Befürchtung schon gleich mit. Ich weiß nicht, ob ich das richtig realisiert habe. Genau, deswegen meine ich auch, Hoffnung und Befürchtung liegen ganz nah beieinander. Die Befürchtung, dass du es nicht schaffst, hat es ja auch gesagt. Und ich kann das richtig gut nachvollziehen. Wie viele Vorsätze habe ich schon genommen und sie dann doch nicht umgesetzt? Ja, aber ich weiß auch um meine Begrenztheit. Ja. Gott hat mir auch manches schon gesagt, was ich dann nicht hingekriegt habe. Aber das Schöne ist, dass er dann nicht böse ist und ne, mich immer wieder daran erinnert. Das finde ich so toll. Was habt ihr für Befürchtungen? Persönliche oder? Genau. Hoffnung, Befürchtung, genau. Ja? Habe ich vorhin auch so gedacht. Ich habe dann so überlegt, Befürchtung, was könnte das alles sein? Aber das tatsächlich, dass das, was ich hoffe, nicht erfüllt wird, ja.
Ich habe dazu eine Frage, weil ich habe da so ein bisschen so mal Klemmer mit der Befürchtung, dass da die Hoffnung, die ich quasi auf gewisse Dinge habe, ob jetzt eine neue Wohnung ist oder jetzt auf eine Arbeit ist, die Befürchtung, dass es vielleicht nicht so passieren könnte, dass dann so ein bisschen mein Glauben in Gefahr stellen könnte. Weil tief in mir weiß ich, dass Gott für mich das alles bereits hat.
Da gilt es eben zu prüfen, ist diese Hoffnung, die ich habe, realistisch? Und manchmal darf ich, wenn ich etwas nicht in der Bibel dazu finde, jetzt ob du eine Wohnung in Wolfsburg kriegst oder sowas, steht nicht in der Bibel. Wüsste ich jedenfalls nicht, habe ich noch nicht gelesen. Da darf ich aber Gott fragen. Ja? Also ich kann wirklich auch meine Hoffnung bei Gott prüfen und fragen, Herr, ist diese Hoffnung berechtigt? Da kann ich diese Hoffnung haben, sagst du ja dazu? Und dann gibt es eine Antwort, davon bin ich überzeugt. Ja? Wenn sie nicht sofort da ist, wenn mir das nicht gleich bewusst ist, bleib dran, frag danach. Eine Befürchtung auszublenden, einfach so, weil ich fürchte, dass ich mir den Glauben raube. Ich sage dir, die Befürchtung ist trotzdem im Herzen drin. Es ist besser, sie zu benennen und sich damit zu konfrontieren. Habt ihr Befürchtungen? Wollt ihr gar nicht sagen, ne? Ihr wollt lieber bei der Hoffnung bleiben. Ich kann das gut verstehen. Befürchtungen beschweren und bedrücken unser Herz. Ich finde, das ist eine berechtigte Befürchtung. Ich hätte ja gedacht, du hättest die Befürchtung, dass der VfL absteigt, aber. Nein, aber die Befürchtung, dass die Anschläge mehr werden, wir haben das jetzt gerade erlebt in Berlin, solche Anschläge, ich glaube, das ist durchaus berechtigt. Ja? Auch wenn jedes Mal die Sicherheitsbehörden reagieren und die Sicherheit immer dann, also die Sicherheits Maßnahmen erhöhen und trotz alledem die Kreativität auf der anderen Seite ist genauso da. Damit müssen wir rechnen, ja. Habt ihr noch mehr? Ich meine, abgesehen vom VfL. Da muss man ja auch prüfen, ob das realistisch ist. Aber komm, das lasse ich mal außen vor. Das wäre Kaffeesatzleserei.
Ich habe eine Frage, wenn ich jetzt die Befürchtung höher stelle, als wie jetzt die Hoffnung, glaube ich, dass ich die Befürchtung mich nachher mehr einkesselt als die Hoffnung?
Dann hast du keine Hoffnung. Wenn die Befürchtung so groß ist, dann ist Hoffnung auch
vornherein. Ja. Viele verstreiten sich. Ich habe es selber so erlebt, ich habe es überlebt und auch bei anderen.
Trotzdem, ich sage nochmal, es ist wichtig, die Befürchtung überhaupt erstmal zu benennen, dass ich sie habe. Sie wahrnehme und dann kann ich da anfangen, damit umzugehen. Aber wenn ich sie nur verdränge und wenn ich nur Furcht vor der Befürchtung habe, dann lasse ich sie einfach nur in meinem Herzen drinne, aber dort wird sie wirken. Sie wird zu dir reden, genau wie die Hoffnung wird auch die Befürchtung zu dir reden und wird dein Handeln beeinflussen. Davor, wovor du Angst hast, wovor du Furcht hast, das wird dich bestimmen. Und deswegen ist es wichtig, sie rauszuholen und auch mal zu benennen. Ihr müsst das jetzt nicht öffentlich machen. Deswegen habe ich euch die Zettel gegeben. Ihr dürft das mal aufschreiben. Weil es ist, glaube ich, wenn ihr das aufschreibt, wenn ihr das für euch mal selber formuliert, nehmt das mit und betet auch dafür. Beziehungsweise beschäftigt euch damit. Vielleicht auch nicht alleine. Nehmt euch jemanden, der mit darüber mal redet. Also Befürchtungen sind, sie bedrücken unser Herz. Sie belasten unser Herz. Ja. Ja.
Mein alter Mensch neigt ja dazu, sich in allen Kategorien und Ebenen zu fürchten. Ich ignoriere das. Ich beschäftige mich nicht damit. Ich sage so, du bist da leise, bleib mal schweigen. Das finde ich besser. Das weiß ich auch.
Ja. Das ist in deinem speziellen Fall, kann das sogar sehr klug sein, ja. Aber du hast dich damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Und das ist die Sache. Und dann hast du eine Umgehensweise damit gefunden. Und das ist eine wichtige Sache. Deswegen auch Befürchtungen. Wie bei den Hoffnungen. Erstmal sind Befürchtungen nur in unserem Kopf. Sie sind noch nicht real. Das, was Klaus eben gesagt hat, dass noch mehr Anschläge kommen, ist das schon Realität? Noch nichts passiert. Es ist erstmal nur in unserem Kopf. Und wir können uns davon bestimmen lassen und sagen, ich gehe auf keinen Weihnachtsmarkt mehr, ich gehe auf keine größere öffentliche Veranstaltung. Das wäre eine Konsequenz. Das sind Gedanken. Und ich sage mal noch dazu, bei Befürchtungen oder bei Gedanken, das ist ein beliebtes Werkzeug des Feindes, uns Gedanken zu geben, die nicht real sind, die nur Furcht in uns auslösen. Das ist auch das, was so in die Richtung, was du meintest. Wenn man dazu neigt, sich zu fürchten, dann nimmt man solche Gedanken immer gerne auf. Und der Feind liebt es, uns Furcht einzujagen und Angst einzujagen. Das ist ein Werkzeug. Deswegen ist es wichtig, sich diesen Befürchtungen auch zu stellen und sie zu analysieren. Sind die wahr oder nicht? Sind sie real? Sind sie, haben sie Substanz? Also bei dem, was Klaus sagte, kann man sagen, ja, so von der Entwicklung her, was überall in der Welt passiert, auch so viele Flüchtlinge, wie gekommen sind zu uns, da sind sicherlich auch Leute drunter und die werden in Mittel und Wege finden, sowas zu tun. Da kann man durchaus sagen, ja, das hat durchaus einen realen Hintergrund. Die Befürchtungen sind berechtigt. Ist dann die Frage, wie gehe ich damit um? Das wäre dann das Nächste. So, trotz alledem, ich bleibe nochmal bei dem Gedanken, Sie sind erstmal im Kopf. Erstmal sind es, also ich muss mich fragen, beruhen diese Gedanken auf Tatsachen oder auf Vermutungen? Und ich nehme jetzt mal nicht dieses Beispiel, sondern das kann auch ganz was anderes sein. Ist das überhaupt real? Oder spielt mir die Seele etwas vor? Ein Szenario, was wir früher schon mal erlebt haben. Erfahrungen, die wir früher schon mal gemacht haben. Ich habe das ganz häufig erlebt, auch in Seelsorge mit anderen, dass ich, wenn ich eine Situation erlebe, dann geht das in meinem Kopf weiter und ich spinne diese Geschichte zu Ende, die noch gar nicht zu Ende ist. Ich erlebe etwas und sage so, das wird da rauskommen, weil das habe ich schon mal so erlebt. Versteht ihr? Ich spinne einen Gedanken weiter. So, das ist im Grunde dasselbe wie mit Klaus, wir haben jetzt einen Anschlag in Berlin erlebt, also spinne ich das weiter, also das wird nicht der letzte bleiben, also wird der, und München war ja auch schon und dann die nächsten großen Städte und dann kommen die kleinen Städte dran und so, ich spinne einen Gedanken weiter.
Aber ich finde, das sind so weltliche Gedanken. Irgendwie sind wir doch in Gott auch geboren. Und jeder Tag, Jesus hat einmal gesagt, jeder Tag wird eine neue Plage haben. Aber wenn ich in Gott gegründet bin, dann mache ich mir doch gar nicht so einen Kopf um das alles. Dann lebe ich im Heute, im Jetzt, dann vertraue ich ihm. Ich habe heute Morgen Psalm 104 gelesen, hat mich so getröstet. Ja, wunderbar. Wenn wir uns auf Gott verlassen, auf sein Wort, dann brauchen wir uns doch gar nicht zu fürchten. So, manchmal machen wir uns vielleicht zu viele Gedanken um all diese Dinge. Das sind Dinge in der Welt. Aber wir sind doch in Gott.
Wir leben aber in dieser Welt. Wir sind noch nicht aus der Welt. Und unsere Seele, ganz ehrlich, unsere Seele, Gott hat unsere Seele gegeben. Und ich glaube, es ist kein Mensch, der sagt, ich bin vollkommen ohne Furcht. Ich gebe dir recht, das ist ein guter Umgang damit, im Wort Gottes zu lesen, sich auch bewusst zu sein, er ist da und ich bin in ihm geborgen. Ja? Und trotzdem sagt unsere Seele häufig genug was anderes. Das ist schön. Friedrich, ich will dir den nicht nehmen. Ich will dir den nicht nehmen. Aber was ich fürchte, beziehungsweise was ich damit sagen will, man darf sich sein und man sollte sich seinen Befürchtungen stellen. Man sollte ihnen ins Auge gucken und auch feststellen, sind sie real oder nicht. Häufig beruht das, was wir befürchten, auf Lügen. Das ist das Problem. Und wenn ich die Lüge nicht erkenne, weil ich mich nicht damit auseinandersetze, dann lasse ich mich von Lügen bestimmen. Versteht ihr? Und das ist das Problem. Und solange die Lügen in unserem Herzen drin sind, werden sie uns bestimmen. Die müssen raus. Dinge, die ich erlebt habe früher, die da ein bestimmtes Ergebnis, eine bestimmte Folge hatten, etwas Bestimmtes bei rausgekommen ist, heißt doch nicht, dass es immer so wieder so werden muss. Oder? Dass immer das gleiche Ergebnis dabei rauskommt. Das ist keine Rechenaufgabe. Das Leben ist keine Rechenaufgabe, wo 2 und 2 immer 4 gibt. Das Leben ist so häufig ganz anders. Und auch ich verändere mich. Versteht ihr? Das sind die Sachen. Ich nehme mal ein Beispiel. Eine Ehefrau erlebt, dass ihr Ehemann sie betrügt. So, und sie fürchtet sich das Ganze, sie versöhnen sich wieder und sie fürchtet sich das ganze Leben davor, dass das wieder passiert. Und er guckt eine Frau an und was geht da in dem Kopf ab? Verstehst du? Heißt das, er wird das immer wieder tun? Ist das nicht eine Lüge? Kann nicht auch ein Mann sich verändern und geheilt werden und vollkommene Vergebung erfahren und dass er seine Frau von Herzen liebt und nie wieder daran denkt, weil er Vergebung erfahren hat und gereinigt ist von dieser Ungerechtigkeit? So, das ist möglich. Versteht ihr? Das meine ich. Und wenn diese Lüge an meinem Herzen der Frau ist, mein Mann wird mich wieder betrügen, dann wird sie ein Leben lang damit leben. Und das wird die Ehe immer belasten. Das ist das, was ich meine. Und deswegen diese Befürchtung, sich der zu stellen und zu sagen, das ist das, was ich befürchte. Ist das real? Hat das einen realen Grund oder nicht? Ja, da liegt was in dieser Erfahrung und da geht es damit, damit umzugehen. Und diese Lüge zu entlarven und diese Lüge dann auch aus dem Herzen rauszuschmeißen. Eine Frage, die der Angst vor etwas den Schrecken nehmen kann, ist, was passiert im allerschlimmsten Falle? Manchmal ist nämlich so eine Angst ein unbestimmtes, unkonkrete Befürchtung, die genau eine nebulöse Angelegenheit, die man gar nicht greifen kann, wo man sich überhaupt keine, weil man hat Angst davor, das auch zu konkretisieren, sich damit so auseinanderzusetzen. Und deswegen diese Frage, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich das befürchte? Wir nehmen mal dieses Beispiel von Klaus. Was kann im schlimmsten Fall passieren, dass ich auf einem Weihnachtsmarkt bin und da fährt ein LKW rein? Oder da kommt ein Terrorist und sprengt sich in die Luft. Was ist das Schlimmste, was ihm passieren kann? Ich bin im Himmel. Ist das schlimm? Ist das eine Katastrophe? Ja, richtig. Aber ist das meine Befürchtung? Die Befürchtung ist auch, dass es mir schlecht geht. So, wenn man sich da mal stellt und das bis zum Ende durchdenkt, es kann auch schlimmer sein, schlimmere Dinge passieren. Ja, also ich nehme das Beispiel tatsächlich, der Ehemann betrügt wieder. Ich nehme das Beispiel nochmal. Was ist das Schlimmste, was ihr passieren kann, dass sie geschieden wird? Dass die Ehe dadurch zerstört wird, unwiederbringlich. Wird sie weiterleben? Wird sie wieder Freude haben? Ist das möglich? Ist das eine Katastrophe, diese Acht, ich kann nicht mehr weiterleben, ich kann so nicht mehr weiterleben. Dass das Leid mit sich bringt, ist gar keine Frage. Und dass sie darunter leidet und vielleicht sogar eine längere Zeit leidet, gar keine Frage. Und trotzdem kann der Herr doch heilen und wieder neue Freude schenken und vielleicht sogar einen neuen Partner schenken, der ganz anders ist als der bisherige. Es ist möglich. So, deswegen ist es nicht verkehrt zu sagen, so was kann mir im schlimmsten Fall, das nimmt häufig tatsächlich diese Angst den Grund. Diese Unbestimmtheit, nicht zu wissen, was da auf dich zukommt, ist schlimmer, als sich dem mal zu stellen und zu sagen, so das ist das Schlimmste, was mir dabei passieren kann. Und das dann zu bewerten und zu sagen, kann ich damit umgehen? Ist das wirklich so schlimm? Ich möchte das mal ausdrücken in dem Bild. Du machst die Tür auf vor der bedrohlichen Finsternis. Du weißt, hinter dieser Tür ist bedrohliche Finsternis. Du hast Angst davor, was dahinter ist. Aber du weißt nicht, was dahinter ist. Du hast nur Angst davor. Und wenn du dich dem stellst, machst du die Tür auf vor dieser bedrohlichen Finsternis und machst das Licht an. Und sobald das Licht an ist und du die Wahrheit erkennst, kannst du mit der Wahrheit umgehen, vorher nicht. Und plötzlich verliert Finsternis ihren Schrecken. Und du kannst die Fakten erkennen und damit umgehen. Du kannst dann anfassen. Du kannst dann sagen, so und so würde ich in dem Fall handeln oder kann ich in dem Fall handeln. Aber wenn du etwas hast, was du gar nicht in Fingern hast, dann kannst du damit nicht umgehen. So. Und was wir bei dem Ganzen nicht vergessen dürfen, wir bleiben häufig mit dieser Furcht, mit dieser Angst vor Dingen allein. Wir denken, wir sind allein, wir müssen selber damit umgehen. Aber ich möchte sagen, du bist nicht allein. Oder? Bist du allein? Wir haben vorhin Abend mal gefeiert. Jesus ist in dir. Du bist nicht allein. Jesus ist bei dir. So, auch da, das waren meine Gedanken dazu. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nicht unbedingt alleine, das darfst du gerne auch mit jemandem anders machen, dem du vertraust, dich dem zu stellen und daran zu gehen. Aber jetzt Wort Gottes, weil das ist das Beste. dabei. Römer 8, Vers 28 bis 39. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Man kann diesen Satz auch missbrauchen, irgendjemandem um die Ohren hauen. Das ist aber, glaube ich, nicht damit gemeint. Aber ich glaube, dass der so wahr ist. Bei allem Leid, bei allem Schmerz, bei all dem, was wir erleben, kann Gott das Allerbeste daraus machen. Das habe ich auch nicht immer im Blick, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte auch immer alles möglichst zum Guten. Ich möchte immer, dass es jedem gut geht. Gott hat einen anderen Blick darauf. Gott mutet uns manchmal Dinge zu, die uns zum Besten dienen. Und wenn ich zurückblicke, viele Not, die ich durchlitten habe, vieler innerer Schmerz und so weiter, hat mir ungeheuer geholfen in meiner geistlichen Entwicklung. Ohne diese Phasen, ja, wäre ich nicht geistig gewachsen. Hätte ich manche Dinge nicht erlebt. Denk mal daran, wie soll jemand Erbarmen haben mit jemandem, der Schmerzen hat, wenn er nie Schmerzen erlebt hat. Manchmal mutet Gott uns wirklich diese Dinge zu, damit unser Herz verändert wird und reift. So, das meine ich, dass Gott wirklich alle Dinge zum Guten führen kann. Das sind ja die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Du bist berufen von Gott. Und Gott hat dich auserwählt, an dir zu wirken und Gutes mit dir zu tun. Denn sie, die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und wenn wir so werden wollen wie Jesus, dann wird das nicht ohne Schmerzen gehen. Weil wir sind noch nicht so wie Jesus, oder? Kann das jemand behaupten? Sind wir noch nicht. So, wenn wir Gott erlauben, an uns zu arbeiten, dann heißt das auch, er wird das eine oder andere abschneiden, und abschneiden tut immer weh. Oder den Finger in eine Wunde legen, in eine Minderwertigkeit, in eine Schwäche. Ja, das tut weh. Jedem von uns. Aber er macht das nicht, um uns zu schädigen, sondern um uns zu helfen, herauszukommen, um das zu verwandeln. Wir sollen so werden wie Jesus. Und das hat er vor mit uns. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Wir sind berufen. Berufen, von Gott gerufen, berufen. Und wir sind gerecht. Ich finde das so gnädig. Bei all dem, was der Herr noch an Mangel an uns sieht, an Schwächen, an Unzulänglichkeiten, er hat uns für gerecht erklärt. Das geht nicht darum, ob du gerecht bist oder nicht gerecht. Er möchte seine Liebe in uns wirksam werden lassen, damit wir so werden wie Jesus. Und deswegen fügt er uns Schmerzen zu. Manches Mal, nicht immer. Er kann auch anders erziehen. Ja? Aber manchmal. Wisst ihr, was zum Beispiel auch Schmerzen verursacht? Wenn der Herr uns was sagt und wir sagen, ja, Herr, das will ich tun, weil das ist gut für mich, und wir schaffen es nicht. Das ist ein Schmerz. Mir geht das jedenfalls so. Selbst verursacht, aber es ist ein Schmerz. Aber dieser Schmerz hilft mir, mich aufzuraffen und mich zurückzubesinnen. Ja, Herr, ich habe es dir versprochen und ich bitte dich um Vergebung und ich versuche es neu. Wenn ich diesen Schmerz nicht hätte, würde ich sagen, piep, egal, habe ich es eben nicht geschafft, mache ich es eben auch nicht. Aber dieser Schmerz hilft mir, es wieder neu zu versuchen. Das mutet der Herr uns zu und das ist gut so, sage ich mal so. Was sollen wir jetzt noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte denn gegen uns sein? Auch Paulus weitet unseren Blick jetzt auf einmal wieder. Wir gucken immer nur auf das, was hier und jetzt ist, auch hier in diesem Fall. Ja? Und er fängt an, unseren Blick zu weiten. Wer könnte wieder uns sein? Er zeigt uns das Bild, was Gott von uns hat. Wir sind in seiner Hand. Und wenn irgendjemand über uns lästert und schimpft und uns schlecht macht oder schlecht sieht oder uns bekämpft oder sonst irgendetwas, wer könnte gegen uns sein, sagt er. Der Herr ist für uns. Es hat niemand anders was zu sagen. Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Er wird uns nichts vorenthalten. Er hat uns alles geschenkt, weil er uns liebt. Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wow, du bist gerecht. Bist du gerecht? Wir haben so häufig, ich höre das so häufig, wir sind begnadigte Sünder. Stimmt das damit überein? Wenn Gott sagt, du bist gerecht, ja, du bist begnadigt, du warst auch mal ein Sünder, das stimmt. Das dürfen wir auch nicht vergessen und wir sind auch immer noch in der Lage zu sündigen. Aber der Herr hat es für gerecht erklärt. Warum lassen wir uns immer wieder vom Feind anklagen, von wegen, du bist nicht gerecht, du bist immer noch ein Sünder? Da poche ich immer wieder drauf. Wenn wir uns sehen als Sünder, dann sündigen wir auch. Wenn wir als Gerechte sehen, dann werden wir auch als Gerechte leben. Und wenn wir mal daneben treten und sündigen, dann werden wir wieder gerecht, wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Wir sind Gerechte und so sollten wir uns auch sehen. So, wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Haben wir das im Blick? Bei allen Befürchtungen, die wir haben, haben wir das im Blick? Gott tritt für uns ein. Jesus tritt für uns ein. Er ist lebendig, er ist auferstanden. Er guckt auf seine Gerechten. Er kümmert sich um sie und achtet auf sie. Und nicht alles, was uns Schlechtes geschieht, ist gegen den Willen Gottes. Wir bewerten das manchmal so. Und es gibt auch Dinge, die sind nicht gut für uns, gar keine Frage. Aber er hat es im Blick und er hat es im Griff. Wir brauchen keine Angst davor zu haben. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, das haben wir gar nicht erlebt, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, auch das haben wir noch gar nicht erlebt. Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Das kann uns noch bevorstehen. Müssen wir deswegen Furcht haben? Und ich sage euch, ich weiß nicht, ob wir das noch erleben, aber das steht den Christen noch bevor. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, keine Illusion machen. Das steht uns. Und vielen Christen, ist das, für die ist das Realität. Die sind zum Schlachten bestimmt. Und die fühlen sich so. Genau. Schlachtvieh. Als Schlachtvieh fühlst du dich hilflos, ausgeliefert. Aber wer kann dich von der Liebe Gottes trennen? Das ist dieser Blick dabei. Niemand. Gott steht zu dir. Du bist in seiner Hand geborgen. Und du brauchst keine Angst zu haben. Und wenn dir der Kopf abgeschlagen wird oder wenn dich jemand neben dir in die Luft springt und du mit drauf gehst, du bist bei ihm. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Ist das nicht ein toller Blick, den Paulus hier hat? Bei dem, was er gerade gesagt hat, wie Schlachtvieh, hilflos ausgeliefert, und bei all dem sind wir doch überlegene Sieger. Dieser Blick, der muss in unserem Herzen sitzen. Das muss Wahrheit werden in uns. Wir sind überlegene Sieger. All die, die gegen uns sind, all die, die über uns radikale und Christen, die rückwärts gewandt und das ist das Schlimmste, was wir im Moment erleben. Ja, die immer noch an die Bibel glauben und wie bescheuert kann man eigentlich sein? Idioten, nicht vollkommen realitätsfern. Wir sind die überlegenen Sieger. Wenn wir daran festhalten, dann werden wir geehrt vom Herrn. Und was kann uns Besseres passieren? Wir müssen nicht die Anerkennung von Menschen haben. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte. Und Paulus hat Dinge erlebt, ja, auch, sage ich mal, wirklich geistliche Dinge, Dämonen und sonst irgendwas. Und da gibt es so viel. Davon ist hier die Rede. Es ist nicht nur von weltlichen Dingen, von materiellen Dingen die Rede. Weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalt, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und was brauchen wir mehr? Brauchen wir mehr? Wir können mit viel weniger auskommen, als wir haben. Was wir brauchen, nötigst brauchen, ist die Liebe Jesu. Und die haben wir. Die haben wir gewiss. Paulus sagt an einer Stelle, ich kann Hunger leiden und ich kann im Überfluss leben. Das ist mir alles egal. Hauptsache, ich bleibe an Christus dran. Das ist der Schatz, den ich habe. Und dann werden alle Befürchtungen, alles, was um uns herum abgeht, null und nichtig. Aber trotzdem, nochmal der Hinweis, ich muss mich dem stellen. Was ist in mir drin an Befürchtungen? Wenn ich das nicht dem konfrontiere, mit dem, was Paulus hier sagt, mit dem Wort Gottes, wird es mich bestimmen, trotzdem. Das wird, wenn es nur im Kopf ist, das, was ich hier gerade gelesen habe, dann wird es im Widerspruch zu dem stehen, was im Herzen ist. Wenn ich denke, ich bin der Verlierer, ich bin der Versager, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin immer nur ungeliebt, ja, wenn das in meinem Herzen ist, dann wird das nicht ankommen. Das Herz ist stärker als der Kopf. Und deswegen muss eine Lüge aus dem Herzen raus, damit die Wahrheit einziehen kann, damit das vom Kopf ins Herz gehen kann. Und dann werden diese Befürchtungen nicht mehr mich bestimmen können. Und das ist das auch, was Patti vorhin meinte, so wie sie mit Befürchtungen umgeht. Wenn die kommen und sie weiß, was das mit ihrem Herzen macht, dann schickt sie die weg. Aber sie hat sich damit vorher auseinandergesetzt, was in ihr passiert. Das ist das Gute. Das wird der Feind immer versuchen, uns Gedanken zu geben, die uns fürchten lassen. Aber wenn wir uns das vor Augen halten, wir sind in Jesus geborgen. Er liebt uns über alle Maßen, was wir uns gar nicht vorstellen können. Er lässt uns niemals aus seiner Hand. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Keine Gewalt kann uns trennen von der Liebe Gottes. Was brauchen wir mehr? So, wisst ihr noch, was ihr für Befürchtungen habt? Was ihr für Hoffnungen habt? Dann lasst uns doch mal beten dafür. So am Beginn des Jahres. Ich weiß, ihr habt schon gebetet, heute Nacht wahrscheinlich. Es ist auch gut. Aber die, die noch nicht gebetet haben, denen möchte ich einfach Raum und Gelegenheit geben, dass wir füreinander beten. Ich finde das schön, was Ina vorhin auch beim Abendmahl gesagt hat. Der Herr möchte uns eins machen. Ich glaube, dass wir einander tragen dürfen. Auch durch solche Dinge. Durch Befürchtung, durch Angst. Nicht jeder geht da so selbstverständlich und locker mit um. Ne? Ich weiß, auch Patti hat Hilfe in Anspruch genommen. Und das ist auch gut so. Das dürfen wir. Wir dürfen einander vertrauen. Wir dürfen zueinander stehen. Wir dürfen füreinander da sein und uns gegenseitig tragen. Und auch füreinander beten. Wir haben einen wunderbaren, großartigen Herrn. Oder? Wollen wir eine Gebetsgemeinschaft haben? Dann äußert das, was ihr auf dem Herzen habt. Ich fange mal an und dann, Herr, ich danke dir für diese ermutigenden Worte, die du in deinem Wort niedergelegt hast, um unser Herz zu befreien und freizusetzen von all dem, was uns belastet. Herr, wir haben Hoffnung, wir haben Befürchtungen in uns. Und ich danke dir, Herr, dass du die alle kennst. Ich bitte dich darum, Herr, dass du nur das stehen lässt, was du auch möchtest, gerade bei den Hoffnungen. Herr, dass das, was du möchtest bei uns, Herr, dass das in unseren Herzen bleibt und wir das verfolgen und dass das Wirklichkeit wird. Und ich bitte dich darum, Herr, dass die Befürchtung uns nicht belasten, sondern, Herr, dass wir ihnen ins Auge schauen können die Angst, die wir haben, Herr, dass wir ihr ins Auge schauen können, dass wir, Herr, sie vor dich bringen können und damit umgehen können und dass diese Angst sich wirklich verwandelt in deine Liebe. Dass diese Angst mich, uns nicht bestimmt, sondern, Herr, dass du mit deinem Frieden und deiner Liebe einziehen kannst. Und wir von deinem Frieden geleitet und geführt werden. Dass wir das im Blick haben, was du für uns bereitet hast, was du uns versprochen hast, Herr, wo du uns schon einen Teil gegeben hast durch den Heiligen Geist, nämlich ein Schmecken, Herr, wie es sein wird, wenn wir bei dir sind. Und wenn wir das erleben und uns darauf, dann wird Angst keinen Bestand mehr haben in uns. Ich danke dir dafür, Herr, dass du genau das tun willst, Herr. Und dass du in diesem Jahr, Herr, ganz stark in uns wirken willst, dass wir von dieser Hoffnung, Herr, geleitet und geführt werden und dass die Befürchtung, dass die Angst uns nicht bestimmen kann, sondern dass wir, Herr, mutig vorangehen, im Glauben vorangehen, im Blick auf dich, Herr, du gehst uns voran. Ich danke dir dafür. Amen.